Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Ja, wir haben die 25. Folge, sprich, uns gibt es jetzt bereits ein halbes Jahr, kann man mehr oder weniger sagen. Oder was sagt ihr?
Ja, ja. Quasi also, Geburtstag, kleiner Geburtstag.
Da hört ihr schon erstmal die Namen, beziehungsweise die Stimmen. Vincent.
Hi.
Und Anne.
Hi.
Und du hast ja gerade das Geburtstag so schön erwähnt. Und zwar hat heute, gut, wenn die Folge hört, ist es wieder vorbei, aber heute hat unser Küken Vincent Geburtstag. Also nimmst du nochmal alles Gute, Vincent.
Danke.
Happy Birthday.
Bleib gesund. Hm.
Natürlich, immer.
Und dann noch ein kleiner Nachtrag. Ja, was Trauriges diesmal leider. Und zwar der ehemalige MLS-Spieler Colin Clark ist im Alter von 35 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Er spielte unter anderem für die Galaxy, für Houston Dynamo und für Colorado Rapids. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Und zwar stand ja gestern das Finale des US Open Cup an. Anne, möchtest du uns die Ereignisse von gestern schildern?
Ja, das kann ich machen. Wer den Podcast jetzt schon länger hört, weiß vielleicht, dass ich nicht der größte Fan von Atlanta bin. Dementsprechend war ich nicht so begeistert, dass Atlanta im Finale ist. Dass die Finalpartie hieß Atlanta United gegen Minnesota United. Quasi die zwei Kükenmannschaften, wenn man es so sieht. Und ja, es wurde zu Hause bei Atlanta gespielt. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den können wir dann nachher mal eingehen. Und naja, es fing schon relativ früh ziemlich eindeutig an, beziehungsweise einfach ein bisschen ungünstig für Minnesota, denn schon in der 10. Minute gab es ein Eigentor von Chase Gossip. Problem war im Prinzip, dass der Atlanta-Spieler, ich glaube, es war Martinez, Pity Martinez, ich bin mir nicht ganz sicher, wollte eigentlich den Ball nur weiterpassen, in die Mitte passen und Chase hält seinen Fuß dazwischen und dann prallt der Ball ganz ungünstig ins Tor und fliegt ins lange Eck. Da kam dann auch der Torwart nicht mehr ran, war einfach ungünstig. 6 Minuten später, dann in dem Fall ein sehr schönes Tor, muss man auch sagen. Der Pass geht einfach punktgenau und Pity Martinez steht frei, ziemlich frei, hält nur noch den Fuß drin. Tor, ganz klare Sache, in dem Fall sehr schön gemacht. Dann aber muss man sagen, Minnesota hatte seine Chancen, hatte ziemlich gute Chancen sogar, beispielsweise in der 32. Minute nach einer Ecke und da geht der Ball einfach nur noch Millimeter am Pfosten vorbei, das ist dann Pech. Atlanta hatte bei dem ersten Tor Glück, Minnesota hatte in der Situation Pech und auch in der 46. Minute Robin Ladd ist einfach, ja, frei, nutzt auch diese Gelegenheit und schießt einfach mal rauf und da ist dann plötzlich das 2:1, also der Anschlusstreffer. Und auch danach hatten sie noch Chancen. Also zum Beispiel in der 68. Minute hätte es noch den Ausgleich geben können. Aber dann, naja, hat man den Ball so ein bisschen verduselt. Weg war die Chance. Das ist, ja, das war so bis dahin. Dann gab es aber eine Situation, die ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Und da sollte man sich vielleicht mal die Kommentatoren des Spiels anhören. Weil die sagen genau das, was es nämlich ist. Es geht in dem Fall um Leandro González Pérez, der sich eine gelb-rote Karte eingeholt hat. Und die ist so dumm, so sagten es auch die Kommentatoren. Einfach aus der Situation raus, er hat innerhalb von 2 Minuten 2 gelbe Karten kassiert und die zweite gelbe Karte war einfach, weil er dann anfing, im Angriff von Minnesota mal kurz den Spieler so festzuhalten, dass dieser stürzt und nicht weitermachen kann, weshalb auch der Angriff gestoppt ist. Klare gelbe Karte, da muss man sich auch nicht beschweren. Und runter vom Platz. Das Ganze war in der 73. Minute. Minnesota hatte dann auch noch richtig gute Chancen. War aber alles nichts. Jetzt aber zu dem Punkt. Warum oder wonach wird gegangen, wer das Heimrecht hat? Weil, wer es so ein bisschen beobachtet, das Heimrecht in den USA ist sehr, sehr entscheidend. Das Team, was das Heimrecht hat, hat die größten Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, egal wie gut die Mannschaften sind. Die meisten Spiele werden mit dem Heimrecht gewonnen. Heißt also, quasi war in dem Moment, in dem die Ansetzung für Atlanta war, also im Stadion von Atlanta, war quasi schon fast, könnte man überspitzt sagen, der Gewinner bekannt. Weil gerade bei Atlanta ist es relativ schwer zu gewinnen. Es ist Kunstrasen, das Stadion ist zu und überdacht entsprechend. Also sehr laut, auch die Fans sind sehr laut dort. Also das ist schon sehr beeinträchtigend. Und das kann man mal kritisch hinterfragen. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, schließe ich mir dir an. Also vor allem halt, gerade halt das Atlanta-Stadion, ich sag mal bei Chicago, gut, da ist jetzt nicht die Stimmung so, aber Atlanta ist ja auch noch die Stimmung, die, ich sag mal, gegen Minnesota spielt oder so. Das ist halt, ja, ein bisschen, ich sag's mal, scheiße, vor allem für Minnesota, denen hätte ich's echt gegönnt, die hätten es auch echt verdient gehabt, ich bin ja immer noch ein Fan dafür, dass Finals allgemein auch beim MLS Cup einfach irgendwie auf neutralen Grund gespielt werden sollen, ist jetzt in den USA zwar auch ein bisschen schwierig, aber dass man sich da vielleicht irgendwie eine Stadt aussucht, die zwischen den zwei Finalisten ist oder so, keine Ahnung. Aber dass da ein Team Heimrecht hat, das ist halt einfach noch meiner Meinung nach ein sehr großes Manko. Und ja, aber ich glaube, soweit ich informiert bin, dass das danach geht eben, wer die meisten Tore geschossen hat, der hat dann auch das Heimrecht. Bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das ist so. Aber ja.
Was ja auch nicht ganz fair wäre. Weil wenn du in deiner Conference beispielsweise noch mehrere Teams hast, die eher schwach sind, also zum Beispiel aus den unteren Ligen kommen, ist klar, dass du mehr Tore schießen wirst. Und wenn du viele starke Gegner besiegst und rauswirfst, ist auch klar, dass du weniger Tore hast. Also das ist halt schon ein enormer Nachteil.
Also ich bin auch ganz klar hier der Meinung, dass gerade das Pokalfinale muss halt einfach auf neutralen Grund stattfinden. In meiner Meinung kann es nämlich nicht sein, dass so ein Spiel schon im Voraus, sag ich es einfach mal, entschieden ist, weil es halt einfach in Atlanta jetzt stattgefunden hat. Weil, wie du bereits erwähnt hast, Anne, Atlanta ist der Hexenkessel der MLS, um es mal so auszudrücken, und da ist eigentlich klar, dass Minnesota da keinen Stich macht. Und außerdem ist es ein Finalspiel, wo es halt wirklich ausgeglichen sein muss. Anders ist natürlich im MLS Cup, da kann man sich ja drüber streiten, sage ich es einfach mal, ob es denn nicht so gut ist. Und ich finde es tatsächlich so gut, dass das beste Team der Regular Season auch im Finale das Heimrecht hat. Finde ich einfach gut. Ja. Habt ihr noch was dann dazu?
Ja. Es gibt noch einen Skandal.
Ein Skandal gibt es?
Ja, ein gewaltiger Skandal. Der Pokal ist kaputt gemacht worden. Man weiß nicht, wie es passiert ist und wer es gemacht hat, aber es gibt eindeutige Fotos, dass der Pokal, nachdem Atlanta ihn überreicht bekam, kurz darauf, also innerhalb weniger Stunden, offensichtlich zu Boden gestürzt ist und kaputt gegangen ist. Also dieser Deckel war dann da oben ab. Das ist einfach, also die ehren ihre Preise nicht.
Naja, das ist halt Frank the Bird. Entweder der kann mit dem Zeug nicht umgehen, weil er es nicht gewohnt ist, sowas in Hand zu haben, oder Atlanta ist einfach nur selten dämlich.
Ach, das war nur für mein Geburtstagsfoto. Alles geplant.
Ja, aber ansonsten gibt's dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Nächstes Jahr dann wieder den US Open Cup.
Ja, und bevor wir jetzt hier zu Spielanalyse kommen, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit, sprechen wir allgemein mal über die vergangene Woche. Was ist euch positiv in Erinnerung geblieben?
Meinst du die Rivalry Week?
Ja, nehmen wir jetzt mal die Punkt Rivalry Week. Ich meine, wir wollen jetzt keine Werbung hier für ein schlechtes Spiel machen.
Naja, die Red Bulls hatten zwei Spiele, eins gewonnen, eins verloren. Das älteste Derby der MLS, DC United gegen die Red Bulls war wieder. Es gab reichlich zu diskutieren. Es war eine unterhaltsame Woche, so viel kann man mal sagen.
Oder ich habe da noch eine Frage. Haben die jetzt zwei Derbys gehabt? Oder war das gegen DC das Derby und das New York Derby war einfach ein zusätzliches Derby, das zufällig so drauf war?
Nee, das sind beide Derbys in die Woche gelegt worden. Ah, okay. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen scheiße finde.
Ja.
Aber, also, fragt man die Red Bull-Fans, sagen die ganz klar, das Derby gegen oder die Rivalität gegen DC United ist die echte Rivalität und die gegen den New York City FC ist so eine gekünstelte Rivalität. Die haben den sozusagen quasi, das ist quasi gar nicht der Rede wert.
Ja, es aber ist so wie Carson Galaxy gegen LA Galaxy. Carson Galaxy gegen LAFC. Auch kein richtiges Stuff.
Aber unter den Red Bull-Fans heißt es immer, it's DC Hate Week. Also immer, wenn ein Spiel gegen DC United ist, ist es die DC Hate Week. Und dann werden ganz böse Sachen im Internet gepostet, so fiese Memes und so weiter. Das ist immer sehr unterhaltsam.
I love Memes. Memes sind toll. Ja gut, ansonsten noch eine Kleinigkeit. Und zwar habt ihr doch sicherlich den 24-Mann-Kader. Ist es hoffentlich jetzt. Nee, 17-Mann-Kader. Das MLS. Mhm. Nicht das MLS-Team, das US-Team für die Länderspielpause gesehen. Und da fällt ja wirklich auf, dass zum Beispiel Brad Guzan in meiner Meinung nach gar nichts verloren hat.
Sean Johnson?
Ja, der kommt dazu. Gut, über Jesse Gonzalez kann man sich unterhalten.
Nee, den finde ich, also ich finde den super und der gehört für mich ganz klar in die Nationalmannschaft.
Und dann natürlich Zach Steffen, den habe ich übrigens bei Kickbase. Grüße gehen raus an alle, die Kickbase spielen.
Zach Steffen gehört auch dazu.
Ansonsten, was mir auffällt, McKennie ist dabei. Momentan ist er noch nicht so ganz auf dem Damm. Fände ich als eher gut, wenn er pausieren würde.
Apropos McKennie, der hat heute Geburtstag, oder?
Stimmt! Ja, auch McKennie hat Geburtstag. Grüße gehen raus an dich, Weston.
Der feiert
Blau-Weiß, bei mir Blau-Weiß unten Grüße. Im Keller. Wie, du hast Fußball in deinem Keller eingesperrt. Ach, deswegen spielt er nicht.
Das sind ja nur Schalke. Ups.
Dann haben wir noch CR7 dabei.
Fand ich übrigens auch überraschend, dass Walden dabei ist, also positiv überraschend.
Das war doch klar. Also, du willst mich ernsthaft erzählen, dass ich das überrascht?
Nee,
das
wäre
eine Überraschung, wenn er nicht dabei gewesen wäre.
Wir hatten schon die Situation, dass er nicht dabei war. Und das ist, deswegen sage ich, es ist positiv überraschend, dass sie ihn jetzt nicht wieder rausgekantet haben.
Klar, hast du gesehen,
Drei Millionen oder 2 Millionen.
Hast du gesehen, wo es hinführt? WM18 nicht dabei.
Deswegen ja.
Alles andere ist doch dumm. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Kader hat, denke ich, Bock. Ist vielversprechend. Auch Sarchen ist dabei, um das mal zu vervollständigen. Alfredo Morales von Fortuna. Und John Brooks von Wolfsburg. Um mal die deutschen Teams zu vervollständigen. Ansonsten klar, Pulisic, der Ex-Dortmunder, der jetzt für Chelsea auf Doriad geht, ist auch so mit von der Partie. Aber ansonsten sind das halt hauptsächlich MLS-Namen.
Ja, aber es ist ein ziemlich stabiler Kader, finde ich.
Ja, der Kader ist stabil.
Gab schon schlimmere.
Ja, ja. Gibt immer schlimmere. Muss man gerade schauen. Okay, gut, es ist, glaube ich, keiner von Chicago dabei. Das ist schon mal gut. Und nur einer von der Galaxy, ja. Dabei sein.
Diorde Miljanovic nicht dabei, oder? Diesmal?
Nee.
Okay, mir kam das bisher vor, dass das so ein absoluter Lieblingsspieler vom Coach wäre.
Findet ihr vier Torhüter?
Ja, das ist mega unnötig.
Das ist so ein bisschen hart. Ich meine, du hast 17 Spieler. Wenn du überlegst, ziehst 3 ab, 3 Torhüter, hast du noch 14. Wow. 11 Spielen, 3 hocken auf der Bank. Also 10 Spielflocken auf der Bank, das ist doch dumm.
Das sind 2 Testspiele, da würden theoretisch, jetzt ganz ehrlich gesagt, auch 2 Keeper reichen. Da kannst du ja zur Not immer nachnominieren. Und statt diese anderen 2 Torhüter haust dir noch 2 Feldspieler dazu.
Okay, das ist ein 26-Mann-Kader, my fault. Davon sind 17 aus der MLS. So, jetzt haben wir's. Von daher geht es fit.
Trotzdem ist es unnötig,
viele Keeper mit 23-Mann-Kader reicht.
Was ganz Besonderes noch, Paxton Pomykal von Dallas ist mit dabei. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Also es hat er sich sehr, sehr verdient. Mal sehen, wie er sich dann jetzt in der Nationalmannschaft anstellt.
Ja, definitiv, da können wir
das ist quasi, also ich glaube, das ist ein guter Ersatz für Tyler Adams, der ziemlich sicher aufgrund seiner Verletzung jetzt nicht nominiert ist.
Den glaube ich übrigens auch bei Kickbase. Grüße gehen raus an dich, Tyler. ansonsten, habt ihr noch was so zum US-Kader?
Nö.
Ich erwarte 2 Siege und das war's.
Ja, das sowieso. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Auch kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Und ja, wir machen jetzt weiter oder beginnen jetzt mit unserer Spielanalyse. Und ich würde vorschlagen, Anne, lass mir doch mal unser Geburtstagskind anfangen.
Natürlich.
Na gut. Dann werde ich natürlich mit einem grandiosen Sieg natürlich anfangen in der Rivalry Week. Kansas gegen Minnesota. Gut, das ist auch wieder so eine Sache, wieso Kansas nicht gegen Salt Lake spielt. Das ist eine größere Rivalität, aber anderes Thema. Kansas konnte 1-0 gewinnen gegen Minnesota und ist somit wieder sehr nah an die Playoffs gerutscht. Also sie können tatsächlich noch Playoffs, das freut mich am meisten. Mal schauen, ob sie es noch schaffen. Ich hoffe es. Das Spiel an sich selber war jetzt nicht so spannend. Minnesota hatte so 3-4 Chancen am Anfang. Das waren jetzt nichts Aufregendes, einfach ein paar Schüsschen. Sonst war das Spiel eigentlich jetzt eher taktisch geprägt, würde ich sagen. Sonst war jetzt die erste Halbzeit nicht mehr los. Also ja, das waren halt die ein oder andere Torschuss für jedes Team. Es ist eigentlich nichts Spannendes. Spannend wurde es erst zur zweiten Halbzeit. Das war die 47. Minute. Eric Hurtado bekam den Ball auf Außen mal und sprintete vor und kämpfte dann gegen einen Minnesota-Verteidiger und schaffte es, den Ball zu Johnny Russell zu bringen und der schoss dann oder schlenzt den Ball knapp über die Latte. Das war so die erste richtig gute Torschuss und auch mal was Spannendes in dem ganzen Spiel, sage ich mal. Fiel das 1-0 kurz darauf. Von hinten im Spielaufbau, ich glaube, das war Biesler, ich weiß es gerade nicht mehr aufwendig, spielt einen langen Pass von der Innenverteidigung nach ganz vorne zu Johnny Russell, der in vorderster Front spielt. Der nimmt den Ball an, sieht den startenden Hurtado, spielt den Ball in One-Touch weiter und Hurtado setzt sich gegen den Minnesota-Verteidiger durch und gegen Mann und spielt Manone aus und kann dann den Ball freistehend eben ins Tor einschieben, was das 1-0 für Kansas in dem, ich nenne es jetzt mal kleinen Derby ist und somit auch der Schlussstrich. Mehr passierte in dem Spiel jetzt auch nicht. Fragwürdiges Derby, viele kleine Torschösschen und dann halt am Schluss das entscheidende Tor. Ja, das war's dann schon wieder von meinem Spiel.
enttäuschende Sache, die ich übrigens erwähnen muss. Ich hatte gewettet, dass Johnny Russell ein Tor macht. Und er hat mich einfach bitter enttäuscht.
Ich hätte dir sagen können, dass du auf Voltratus setzen sollst.
Tja. Aber Johnny, wir müssen das ändern. Das muss besser werden.
Wir müssen unseren Podcast hören. Das ist alles.
Nächste Woche macht er einen Dreierpack.
Und ich vergesse, auf ihn zu tippen oder zu wetten.
Ja. Nein, wir spielen immer nicht gegen euch, von daher kann er das gerne machen. Wir spielen noch nicht gegen euch, oder? Ich würde sagen, wir spielen in den Playoffs wieder gegen euch, aber dazu müsst ihr erst mal in die Playoffs kommen.
Das schaffen wir schon, ja.
Wenn du auch im Blindenzoo findet man einen Korn. Aber gut, Anna, hast du noch was dazu? Außer deine Hate Speech gegen Johnny Russell?
Das war keine Hate Speech, das war nur ein liebevolles Johnny, das muss besser werden.
Johnny, Johnny, yes, Papa. Nein, Spaß. Ich will gerade weitermachen. Gott. Und zwar.
Ja, mach weiter.
Mit dem nächsten Derby und es ist ja lange Zeit, dass ich entspannt hier reingehe, richtig gut drauf bin. Es liegt natürlich nicht nur im guten Wetter, nein, sondern auch am Spiel der Timbers gegen die Sounders. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich an. In der 22. Minute gab es die erste gute Chance. Morris geht in die Box rein, spielt den Ball in die Mitte und dann machen das Ruidas und Christian Roldan irgendwie ganz geschickt, indem gefühlt jeder das Tor schießen will. Letzten Endes prallt dann der Ball von Raul Ruidas zu Christian Roldan und der macht dann das 1-0. Ich muss sagen, ja, klasse Tor. Aber die Unordnung hat man halt gemerkt im Strafraum der Timbers, weil das Tor darf so an sich in meinen Augen natürlich nicht fallen. Ich nehm's gerne. Und ja. Und dann, zweite Halbzeit, also ich muss ja lustigerweise sagen, die zweite Halbzeit habe ich ganz angeschaut, weil ich wach war. War ja, glaube ich, ein Samstag. Von daher kann ich noch ein bisschen was daraus erzählen. Und zwar ging's ja gerade gut los, 47. Spielminute. Wieder Morris. Wieder die linke Seite, spielt in die Mitte und diesmal macht's Raul Ruidas direkt und steht 2-0 nach 47 Minuten. Klar, ich konnte jetzt nicht das ganze Haus bei mir zusammenschreien, sonst wären die alle wach geworden. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mich nur innerlich so gut gefreut. Und ja, da muss man noch mal was Schönes erwähnen von Thiago Valeri, denn keine 10 Minuten später gab's Freistoß für die Timbers. Ungefähr 25 Meter entfernt vom Tor. Und der bleibt in der Mauer hängen. Und geht dann ins Tor. Keine Chance zu Fry. Gutes Tor. Nur noch 1-2. Und danach hat die Partie ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen in der zweiten Halbzeit. Beide Teams hatten noch gute Chancen, aber letzten Endes blieb es beim 1-2 für Seattle und natürlich auch der Derby-Sieg. Es war unter anderem auch der guten Leistung eines Stephen Fry geschuldet, der hier diesen Derby-Sieg in meinen Augen auch stellenweise festgehalten hat. Aber ja, wie gesagt, am Ende hieß es 1-2. Für Seattle ist es natürlich ganz wichtig, weil der Schritt in Richtung Playoffs ist damit ein bisschen näher. Und die Timbers hingegen müssen jetzt in den nächsten Spielen definitiv nachholen. Noch gegebenenfalls versuchen, noch die Playoffs zu erreichen. Und ich merke gerade, einen Nachtrag habe ich noch in der 81. Minute gab es noch ein Abseitstor von den Timbers, aber das wurde ohne Überprüfung des Videoassistenten nicht gegeben, weil der Linienrichter hat sofort angezeigt, hey, das ist Abseits. Aber das war es von mir, von meinem Spiel und ich gebe ab an dich, Anne.
Da ihr so viele Rivalitäten jetzt gemacht habt, mache ich jetzt den Sonderling und mache ein Spiel, was jetzt nicht wirklich eine Rivalität ist, was aber sehr interessant war. Interessant deshalb, weil es bis auf eine Ausnahme bis zur 88. Minute in diesem Spiel nicht ein Highlight gab und dann daraufhin die letzten 10 Minuten, und es waren 10 Minuten ab der 88., sogar 11 Minuten, alles eskaliert ist. Und ihr merkt schon, bei 99 Minuten Spielzeit da ist irgendwas passiert. Es geht natürlich um das Spiel Real Salt Lake gegen die Colorado Rapids. Und das eine Highlight, was ich erwähnen möchte, was vor der 88. Minute war, ist der, ich würde sagen, Save of the Year von Nick Raimondo, der quasi ein 1000%iges Tor nochmal hält. Und nicht nur einmal, sondern zweimal noch so halb im Liegen hat er dann plötzlich einen Krakenarm, der nochmal nach oben geht und den Ball daran hindert, über die Torlinie zu kommen. Und dann, also in der Situation ist einfach wahnsinnig viel Gewusel, niemand sieht mehr so richtig durch. Aber eigentlich ist der Ball quasi schon fast im Tor, wäre der Nick Raimondo nicht. So viel dazu. Danach gab es nämlich keine Highlights mehr. Bis zur, wie gesagt, 88. Minute. Dann passiert etwas, was, ja, alles andere als schön ist. Es ist nämlich Kay Kamara, der, keine Ahnung, was er versucht. So eine Art Roundkick oder so. Vielleicht wollte er damit auch den Kick des Jahres bekommen. Bei seinem Kick trifft er nur leider einen Gegenspieler, nämlich Brooke Lennon. Oder Brandon. Wie heißt der Junge? Doch, Brooke Lennon, so. Und der zum Glück nicht verletzt wird. Aber das war schon ein sehr schwerwiegendes Foul, weil er im Prinzip mit dem gestreckten Bein direkt auf ihn losgeht. Und damit auch eigentlich eine ziemlich klare Situation, ja, verhindert. Sehr unschöne Situation. Er fliegt damit mit Rot vom Platz. Und daraufhin spielen die Rapids jetzt in Unterzahl. Und ja, dann kommt's, wie es kommen muss. In der 93. Minute wird das erste Tor gepfiffen. Anscheinend, oder es sah erstmal so aus, als wäre das Tor von unserem allseits bekannten Ex-Unioner. Wie war sein Name nochmal?
Damir Kreiler.
Damir Kreiler, genau. Aber es ist abseits. Das ist nach Videoschiedsrichter festgestellt worden. Und die 3 Minuten Nachspielzeit waren zu der Zeit, oder 4 Minuten Nachspielzeit waren zu der Zeit komplett regulär, alles normal. Dann halt Videoschiedsrichter festgestellt, abseits, kein Tor. 1 Minute später. Wieder sind Real Salt Lake im Angriff. Und dann bekommt ein Spieler von den Rapids den Ball an die Hand im Strafraum. Und in der Situation ist es auch ziemlich eindeutig. Die linke Hand hält er brav hinterm Körper, die rechte Hand hält er vom Körper weg, der Ball geht daran. Eindeutige Sache, 11 Meter, Tor. Und ja, dann nochmal kurze Augenblicke später, also 9 Minuten später, bekommt dann auch Severino, der gut gespielt hat, wieder auch noch sein Tor, nach einer sehr, sehr guten Vorarbeit von Albert Rusinek, der sich einfach mal durch den Strafraum ackert, dann den Ball abspielt und Tor. Und ja, das ist so, das war es im Prinzip mit dem Spiel. Es war ja 99. Minute, da muss ja auch einfach mal Schluss sein. Aber es ist sehr beeindruckend, dass so die letzten 15 Minuten im Prinzip dieses ganze Spiel ausgemacht haben, während davor die Zeit einfach nichts über war, außer die eine Szene. Gepfiffen hat in dem Fall übrigens Ted Ankel, aber muss man sagen, in dem Fall war es nicht seine Schuld, sondern, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, woran es lag, dass es plötzlich so eskaliert ist und dass da 2 Tore in der 93., also 94. Minute und 99. Minute fallen. Aber so ist es manchmal. In dem Fall also ein sehr kurzer Sieg für Real Salt Lake, sagen wir es mal so. Das hätte auch ein 0-0 werden können in dem Fall. Aber gut, sei es drum. Ein Heimsieg für Real Salt Lake.
Aber komischerweise, muss ich jetzt mal wirklich dazu sagen, und das Komische ist ja schon, dass immer wenn Ted Ankel pfeift, gibt es irgendwie so was Kurioses. Also das war ja damals, als die Sounders gegen LAFC gespielt haben. Das war vergangenen Spieltag so. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo es auch so abging. Und jetzt dieses Spiel. Also klar, es ist ja mehr oder weniger Zufall, oder Ted Ankel kann ja nichts dafür, dass ein Kay Kamara irgendwie die Sportart verwechselt und halt so reingeht. Kann er nichts dafür, er kann auch nichts dafür, dass 2 Tore fallen. Beziehungsweise 3. Von daher.
Ich glaube halt, wenn die ganze Situation mit Kay Kamara einfach 10 Minuten früher gewesen wäre, also nicht in der 88., sondern in der 78. Minute, dann hätte sich das einfach alles so in die 80. Minute gezogen.
Weiß ich nicht mal.
Und dann wäre das so, wäre es halt nicht so lang gewesen. Es war einfach Zufall gewesen, weil Elfmeter, Rote Karte dauert natürlich immer wieder mal ein paar Minuten, bis sich das wieder alles beruhigt hat.
Dann, ja, klar.
Ja, noch der Videoschiedsrichter bei dem Abseitstor. Dauert alles.
Definitiv, das will ich auch nicht abstreiten. Aber klar, Ted Ankel macht ja nichts. Wie gesagt, obwohl er gerne mal Karten zeigt. Ich meine, klar, die Karten waren alle bis alles nicht berechtigt. Von daher kein Vorwurf von ihm. Hast du noch was, Vincent?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause. Und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder. Wir haben wie immer eine kurze Pause gemacht und machen jetzt weiter mit der Spielanalyse. Und ich würde sagen, Vincent, du bist wieder an der Reihe. Gut.
Dann habe ich, ja, neben den Red Bulls haben auch DC sozusagen ein zweites Derby gehabt, nämlich gegen Philadelphia. Das habe ich mir rausgesucht. Da gab es für mich einen Man of the Match und das war ganz klar Kasper Pulisicko. Der ehemalige Spieler von, ich glaube, Kaiserslautern hat er gespielt in Bielefeld und so. Der blüht richtig auf in dieser Saison. Also ich bin echt selbst überrascht, wie gut er ist. Dass er nicht Man of the Week geworden ist, das frage ich mich bis heute noch, was die MLS da gesoffen hat, dass er es nicht geworden ist. Der hat nämlich zwei Vorlagen und ein Tor gemacht gegen DC. Und das
weil
war,
er nicht Ibrahimovic heißt.
Na, ja, Carlos Vela war es geworden. Aber egal. Das Spiel endete 3-1. Und das 1-0 fiel schon gleich in der vierten Minute. Aronson, der Jungster, bekam den Ball von Wagner. Er spielte ihn nach einer kurzen Flinte wieder auf Wagner, der in der Zeit auf der Seitenlinie nach vorne sprintete. Und dann kurz vor der Grundlinie flankt Wagner eben rein und passt auf seinen deutschen Landsmann Kasper und er schießt ihn ein bisschen mit der Hacke. Das ist schwer zu sehen, aber ich glaube, ein bisschen so mit der Hacke haut er ihn dann, nimmt er den Ball halt mit und der geht dann ins Tor rein. 1-0, sehr schön gespielt, vor allem von Aronson, der die kleine Flinte macht, den Spieler aussteigt, dann ist Wagner eben fetzenfrei und dann spielt er eben weiter. Das fand ich sehr schön. Das 2-0 fiel dann in der 15. Minute. Dort hat dann Kasper den Ball und dribbelt erstmal durch den, ja, wie weit dribbelt er? So 16 Meter. Dribbelt erstmal mit dem Ball durch und spielt dann einen haargenauen Ball auf Aronson, der schön kurz vor der Abwehr steht, eine Drehung macht, die ganze Abwehr ausgehebelt hat sozusagen und dann schön aufs Tor schießt. Einfach ein platzierter, schöner Schuss. Freut mich für den Youngster, dass er wieder getroffen hat. Also der könnte nächstes Jahr echt durchstarten, glaube ich. Das ist ein sehr großer Hoffnungsträger auch fürs Nationalteam später. Und ja, dann später das 3-0, Kasper Pulisicko hat den Ball, spielt ihn auf Elsinho. Insigne steht vor drei Gegnern und man weiß, dass er dribbeln kann und läuft erstmal durch alle drei durch eben und schießt dann den Ball sozusagen schön am Bilhamid ins Tor durch. Somit war es die zweite Vorlage von Kasper Bilsalko und Insigne darf den ihm Ball geben, der kann echt dribbeln. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das war dann das 3-0 und dann versemmelte, ich glaube, es war auch wieder Insigne noch eine hundertprozentige, er bekam, wann waren das, ich glaube so in der 50. Minute rum muss das gewesen sein, bekam er einen Ball und steht frei vom Tor und semmelt drüber einfach. Naja, dann DC United schafft es dann noch in der zweiten Halbzeit den Ausgleich zu machen, Luciano Acosta. Acosta hat den Ball und läuft eigentlich durch die halbe Verteidigung, schießt dann einen Verteidiger von Philadelphia an, aber der Ball prallt irgendwie richtig dümpelhaft durch seine Beine wieder zu Luciano Acosta durch und dann steht er plötzlich frei vor Andre Blake und dann schiebt er die Kugel einfach ins Tor rein. Ja, es war unglücklich, so ein richtig Dulli-Ball einfach, den er wieder bekommen hat. Das war noch der Anschlusstreffer zum 3-1 und sonst war, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Ja, das war's vom Spiel soweit. Philadelphia ist somit wieder oder noch an Atlanta dran. Atlanta ist, glaube ich, nur Erster, weil sie ein besseres Torverhältnis haben. Sonst sind sie punktgleich. Ich hoffe, dass Philadelphia am Schluss die Eastern Conference als Erstplatzierter abschließt. Einfach, weil mir der Verein so viel mehr sympathisch ist. Habt ihr noch Fragen zum Spiel oder Anmerkungen?
Nein. Atlanta ist übrigens ein gutes Stichwort. Also erstmal natürlich ganz klar, Philly ist mir auch um einiges sympathischer, nicht nur wegen Kai Wagner oder Wagner. Aber wie gesagt, es gab ja auch ein Spiel mit Atlanta-Beteiligung eben. Würdet ihr sagen, es ist ein Derby? Orlando gegen Atlanta.
Also die Fans beider Mannschaften sagen nein. Und regional bedingt würde ich fast sagen, eigentlich fast er auch nicht. Aber es ist halt deshalb, wird es immer so als Derby genannt, weil sie beide halt im selben Jahr gestartet sind und die beiden neuen waren und so. Und schon auch von der Distanz her noch mit am nächsten dran sind. Das wird sich richtig ändern, glaube ich, wenn Miami dabei ist. Dann ist das gar kein Derby mehr, sondern dann wird das wirklich interessant für Orlando.
Ist Orlando nicht mit New York City gestartet 2015?
Ach stimmt, ja.
Doch, Atlanta ist mit Minnesota. Da gab's ja gestern eben das gute Spiel, eben Minnesota gegen Atlanta. Hat sich gezeigt, wer sich besser entwickelt hat. Ist doch ein Motto. Aber ja, wie gesagt, also in meinen Augen ist es auch kein Derby. Einfach weil hinterm Derby immer eine gewisse Historik ist. Und diese kann man nicht in zwei Jahren aufbauen, finde ich jetzt einfach mal. Aber klar, ihr könnt immer gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das ein Derby ist. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit der Spielanalyse weiter. Und ja, das Spiel begann gut für Atlanta. Die hätten in der ersten Halbzeit schon 2-3-0 in Führung gehen müssen, in meinen Augen. Letzten Endes haben sie es nicht. Ich muss dazu sagen, sie haben trotz alledem mit einem starken Kader gespielt, obwohl sie eben gestern am Dienstag das US Open Cup Finale hatten. Aber ja, bis zur Halbzeit stand es dann eben auch 0-0. Und dann die zweite Halbzeit, die war noch mal ein bisschen brisanter. Und ungefähr 60. Minute Ezequiel Baku spielt auf wen auch sonst, Josie Martinez, und der schiebt ein zum 1-0. Beziehungsweise 0-1. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, verdient, und dann ist Orlando mehr oder weniger ein bisschen aufgewacht, muss man sagen. Die haben sich gute Chancen erarbeitet, hätten 3-4 Tore machen müssen, also mindestens, weil hatte im Sturm gefühlt jeder 3-4 hundertprozentige Chancen, die er hätte machen müssen. Man muss dazu sagen, Atlanta hat auch viele Stellungsspielfehler gehabt, welches so an sich nicht sein dürfen. Aber Letzten Endes wurden diese nicht genutzt. Und auf der anderen Seite hatte Josie Martinez auch 100 Chancen, die aber auch allesamt liegen gelassen hat. Man muss dazu sagen, bei einer Szene wälzt er sich noch irgendwie am Boden. Sieht man so leicht ein bisschen. Aber er konnte ja weitermachen, wie wir gesehen haben. Hat zumindest gestern gespielt. Und ansonsten war es eigentlich so groß. Also, das Spiel hätte eigentlich höher ausgehen müssen. Am Ende war es nur 0-1. Für Atlanta ist es in Ordnung. Schließlich sind sie jetzt weiterhin die Nummer 1. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Philadelphia. Mit einem Spiel weniger, muss man dazu noch sagen. Und ja, eigentlich ist es auch so ziemlich das sichere Playoff-Ticket, weil es sind ja jetzt noch 7 bzw. 6 Spiele. Und da bräuchte Atlanta nur noch 4 Punkte. Genauso natürlich auch wie Philadelphia. Um es noch zu vervollständigen, New York City FC, welche 2 Spiele sogar weniger haben, können auch an beiden vorbeiziehen. Also von daher sind gleich alle 3 Teams sicher in den Playoffs. Aber in Playoffs können wir ja ein paar Wochen reden. Ich gebe es erstmal ab an Anne.
Naja, sicher in den Playoffs. Da muss jetzt nur, also selbst Cincinnati, ich habe es gerade mal durchgerechnet, hat rechnerisch noch die Chance, in die Playoffs zu kommen, obwohl sie jetzt im Augenblick nur 18 Punkte haben. Also sicher in den Playoffs ist bisher nur der LAFC. Alle anderen Teams müssen noch weiterkämpfen. Obwohl natürlich die Chancen für all die Teams, die jetzt über 40 Punkte haben, schon ein bisschen besser ist.
Es ist ein bisschen überheblich, die Aussage, finde ich, aber ich gehe stark davon aus. Also klar, wenn es am Ende nicht so stimmt, könnte mich gerne auspeitschen oder sonst irgendwas mit mir anstellen. Dann stehe ich auch zu meinem Wort, aber ich gehe stark davon aus, dass die 3 Teams im Eastern, also im Osten, sicher vertreten sind.
Ich eigentlich auch fast. Und ich glaube auch, oder ich hoffe es zumindest ja auch, die Red Bulls, die haben ja auch 41 Punkte. Und selbst für DC United sieht's gut aus und selbst für die Refs sieht's gut aus. Wer da eher noch bangen muss, ist Toronto, die ja eine sehr schwankende Form haben. Und mal zu einem Team ganz kurz, was, naja, in den deutschen Medien sehr häufig erwähnt wird, in der MLS aber eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, oder auch für die Playoffs, nämlich das Team, was im Augenblick auf Platz 10 der Eastern Conference ist.
Oh Gott, bitte nicht,
Und die haben auswärts bei den Refs gespielt. Und ich will da gar nichts Langes machen, weil ich eigentlich das Spiel von DC United gegen die Red Bulls machen will. Aber Fire hat mal wieder verloren. 1-2. Also 2-1, das war ja zu Hause bei den Refs. Und also man hat gesehen, da stimmt so einiges nicht, während bei den Refs es ziemlich gut läuft, seit sie Bo verpflichtet haben. Und das ist, also die hatten einen Anschlusstreffer, beziehungsweise ein Ausgleich war es, glaube ich, der sehr stark nach Abseits aussah. Also der war schon sehr kritisch. Und ansonsten kam von denen in dem Spiel so gut wie gar nichts. Beste Szene aber dem gesamten Spiel. Wer sich ein bisschen mit Football auskennt und die New England Patriots kennt, kennt natürlich auch deren Head Coach Bill Belichick. Und Bruce Arena, der Head Coach von New England Revolution, hat nach dem Spiel definitiv den Bruce Arena gemacht. Obwohl sie 2-1 gewonnen haben, naja, sah er nicht so besonders glücklich aus und zog ein Gesicht, was sehr, sehr an Bill Belichick erinnert, der dafür bekannt ist, dass er einfach nie lächelt oder jubelt, sondern immer dieses ernste Gesicht hat.
Ja, würde ich auch nicht, wenn ich in New England trainieren würde. Aber darum soll es nicht gehen. Football ist gerade ein gutes Stichwort. Dann werfe ich es nämlich jetzt schnell ein, und zwar Carly Lloyd. Wird ja auch vielen von euch, denke ich, ein Begriff sein. Ich hoffe es zumindest. Wer diese Person nicht kennt, stoppt jetzt am besten den Podcast und tippt schnell den Namen in Google ein. Wir warten auch. Nein, okay, gut. Anne, da es ja deine Lieblingsspielerin ist, darfst du mir erzählen, was sie mit Football am Hut hat.
Carly war vor kurzem, ich glaube, es war bei den Eagles in Philadelphia. Ich bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher. und hat dort einen Field-Kick oder ja auch ein Field-Goal gemacht aus einer sehr weiten Distanz. Ich glaube, es waren 55 Yards, was sehr, sehr weit ist. Und deswegen gibt es zumindest Gerüchten zufolge wohl NFL-Teams, die Interesse an ihr hätten.
Würdet ihr jetzt sowas begrüßen in der NFL?
Ich find's cool, ja.
Ja. Es wäre mal was Neues sozusagen und vielleicht hat sie ja in dieser Sportart noch mehr Talent als Field Goals zu schießen. Wobei als Kickerin ist man ja oft schon gut aufgehoben.
Ja, wenn es zu viele geht, macht sie in Zukunft für die Special, oder? Nein, bevor wir hier weiter vom Thema abdriften, geht's um Fußball in erster Linie. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, falls tatsächlich Carly Lloyd in die NFL wechseln sollte, was natürlich ziemlich überragend wäre, in meinen Augen. Aber Anne,
na klar,
willst du weitermachen?
Übrigens im Spiel? Zum Thema Trainer in New England sein zu müssen, so als Seattle-Fan, ich weiß nicht. Ich meine so, wieso haben sie Marshall Lynn damals nicht laufen lassen beim Super Bowl? Ganz kurz nur noch. So, jetzt aber. DC United gegen die Red Bulls. Die älteste Rivalität der MLS. Und es ging wieder zur Sache, wie immer. Es fing schon in der 6. Minute mit einem Tor von Kaku an. Und das war tatsächlich ein sehr schönes Tor. Beziehungsweise ein bisschen, also die Verteidigung von DC hatte in dem Moment einfach nur gepennt. Die Situation war eigentlich schon geklärt. Und dann denkt sich Kaku einfach, alles klar, ich nehme mir mal den Ball von dem Fuß des Verteidigers und ziehe dann rauf. Genauso hat er es auch gemacht. Nimmt sich den Ball, zieht rauf, Tor. So, dann wird es ein bisschen, hitziger im Laufe des Spiels. Und in der 23. Minute schon sieht Wayne Rooney dann rot nach einem Foul an, ich glaube, Casillas Jr. war es in dem Fall. Indem er nämlich bei einer Ecke den Ellenbogen volle Möhre ins Gesicht knallt und deswegen völlig zu Recht auch die rote Karte sieht und vom Platz geht. Er ist jetzt also auch gesperrt erst einmal und wird gerade jetzt in der entscheidenden Phase sein Team nicht unterstützen können. Und das war aber nicht die einzige rote Karte. Es gab in der 47. Minute noch eine rote Karte, diesmal aber für die Red Bulls, für Amon Tarek. Also es ist keine klare rote Karte, sondern es ist gelb-rot, der schon einmal gelb gesehen hatte in dem Spiel und in der Situation eine gelbe Karte sieht, weil er angeblich ein Foul begangen hatte. Wenn man sich aber die Szene ansieht, sieht man, dass der Spieler von DC sich an ihm festhält, das machen dann beide mehr oder weniger, und der Spieler von DC sich aber einfach nur in ihn reinfallen lässt. Und dafür sieht Tarek dann die rote Karte und fliegt vom Platz. Sehr merkwürdige Szene, sowieso gab es ziemlich viele strittige Szenen des Schiedsrichters oder Szenen, die gar nicht gesehen wurden. Es gab auch im Laufe des Spiels im Strafraum der Red Bulls eine Hand vom Red Bull-Spieler, ich glaube es war Murillo, ich bin mir nicht ganz sicher, die nicht gepfiffen wurde. Da verstehe ich auch völlig zu Recht, dass die DC-Fans da sehr sauer drüber sind. Aber es gab dann noch zwei weitere Tore, nämlich in der 55. Minute ist es Ola Kamara, der einfach wunderschön einen Bogen schießt, ganz oben ins rechte Eck, also quasi lehrbuchartig. Sehr, sehr schönes Tor, muss ich als Red Bulls-Fan auch zugeben. Und aber es gab auch noch ein weiteres Tor, nämlich schon 5 Minuten später oder 4 Minuten später sogar nur, ein Elfmeter. Und der wurde auch ein bisschen diskutiert, weil einige sagen, dass es eine Schwalbe sei. Andere sagen, es ist ein Foul. Die Situation ist, dass in dem Fall Rodriguez berührt Murillo im Strafraum am Fuß. Und dieser läuft dann noch etwa einen Schritt weiter, zieht aber das linke Bein schon dabei mit sich, an dem wurde er berührt, und kommt dann zu Fall. Daraufhin gibt es halt nach Einsatz des Videoschiedsrichters den Elfmeter, den verwandelt Daniel Reuer. Das ist auch der Endstand. 2:1 endet die Partie nach 100 Minuten. Also Nachspielzeit kann man nicht nur bei Ted Anke, sondern auch in der Rivalität zwischen DC United und den Red Bulls. So viel aber von mir.
Okay, ich habe noch was, und zwar gerade zu Wayne Rooney. Und zwar, ich habe jetzt noch ein bisschen die Statistik angeschaut, jetzt was Karten angeht. Und das momentan, was gelbe und rote Karten kombiniert angeht, auf Platz 1. Also, wenn man rote Karte mit 5 Punkten wertet und gelbe mit 3 Punkten. Als Stürmer muss man sagen, sind 2 rote Karten und 3 gelbe Karten in 25 Spielen eigentlich verheerend, finde ich. Was sagt ihr dazu?
Ja, und also auch die Situation da in dem Moment, das war halt kompletter Bullshit. Was hat er sich gedacht in dem Moment?
Allgemein ist Rooney auch letzte Saison oft aufgefallen, und auch in der Saison hat er oft, was heißt oft, ich glaube, das war einmal, wenn nicht sogar zweimal, wurde er mit Rot vom Feld geschickt, aber durch den Videobeweis gab es dann eine gelbe Karte. Findet ihr, das schadet Rooney mehr seinem Verein? Also allgemein, dass er DC United schadet, oder gleicht es alles aus? Sprich, seine gute Leistung, die er auf dem Feld zeigt, gleicht es irgendwie die Platzverweise aus? Was denkt ihr?
Vincent, was sagst du?
Ja, was ich mach, ich finde das eigentlich schon. Es geht schon. Also ich finde das jetzt, nein, es ist halt ein Schiedsrichterleistung, sag ich mal, aber ach, was willst du dazu groß sagen? Ich finde das schon in Ordnung.
Witzigerweise, Wayne Rooney hatte sich ja erst in dem Spiel davor bei dem Schiedsrichter beschwert und regte sich über irgendwas auf. Man weiß gar nicht so richtig, was ihn aufregte. Auf jeden Fall blökte er bei seiner Auswechslung dann den 4. Offiziellen die ganze Zeit an, von wegen jedes Mal. Das war schon ein bisschen, also Rooney und die Schiedsrichter an der MLS wären nie Freunde, aber also wer mit solchen Aktionen auffällt, ist halt ehrlich gesagt auch selbst schuld. Was aber auffällt, Ibrahimovic hätte jede Wette dafür keine rote Karte gesehen. Also Wayne Rooney wird gerecht bestraft, Ibrahimovic aber nicht.
Ja, gut.
Ja, können wir bitte nicht über Ibrahimovic reden, weil sonst
das führt das schon mal zwei Stunden. Was ich auch noch gehen. Zu Rooney sagen möchte, ist dann halt einfach, er ist ja auch schon immer ein impulsiver Spieler gewesen, sag ich mal. Und auch schon immer einer, der ein bisschen härter gespielt hat. Und ja, mei, es ist, dass er halt so diskutiert und so, das gehört halt irgendwie auch ein bisschen dazu, sage ich mal, zum Fußball, da kommen ja Emotionen bekanntlich hoch, und ich akzeptiere die Entscheidung vom Schiedsrichter, also ich fand da jetzt alles korrekt, und es ist halt, ja, und mal abgesehen von Ibrahimovic, ist das auch ein richtiges Verhalten, sage ich jetzt mal. Also meine Meinung.
Wenn der Rest der Verteidigung unfähig ist.
Dann habe ich noch Schweinsteiger, der mit 9 gelben Karten in 25 Spielen auffällt. Gut, er spielt in Chicago Innenverteidigung, aber findet ihr das sich auch ein bisschen zu viel des Guten?
Wenn ich das mal mit mir vergleiche, ist das völlig in Ordnung. Keine Ahnung. Also, ja, 9 gelbe Karten, das ist jetzt, es ist zwar schon etwas mehr, aber als er spielt ja Innenverteidiger, kann man das schon mal machen, weil lieber verhinderst du irgendwie, dass der Spieler allein aufs Tor zuläuft und machst halt mal ein taktisches Foul und so, da kommt es schon häufiger vor. Ich find's in Ordnung, es sind ja dann wahrscheinlich auch mehr taktische Fouls, das ist, ja, man ist es halt nur nicht gewohnt von Schweinsteiger, sag ich mal.
Ja gut, ja, also wenn ihr da draußen eure Meinung dazu geben wollt, zu Rooney oder auch zu Schweinsteiger oder allgemein zu der kompletten Kartendiskussion auch mit Ibrahimovic, lasst uns teilhaben, entweder auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder Box to Box, auf Instagram unter MLS Supporters Germany oder auf Facebook unter US Soccer News. Dann natürlich bewertet uns auf iTunes. Empfehlt den Podcast euren Freunden. Und ansonsten, habe ich was vergessen?
Kommt auf den Discord-Channel.
Also kommt in den Discord-Channel. Wir sind eigentlich immer, wenn Spiele zu humanen Zeiten laufen, anwesend. Könnt auch mit uns reden, uns Fragen stellen oder auch uns über euch erzählen, wie ihr zu MNS gekommen seid. Würde uns natürlich auch mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, war es das dann von unserer Seite aus. Wie immer bedanken wir uns, dass ihr eingeschaltet habt und sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Tschö mit Ö.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.